ich bin schwul und ich werde auch nicht mehr versuchen, das verändern zu lassen, sondern ich glaube, dass Gott es nicht verändern möchte. Und ich habe auch noch jemanden kennengelernt, mit dem bin ich jetzt zusammen. Und mir geht es unglaublich gut und ich bin furchtbar glücklich darüber. Dadurch, dass ich darüber rede, kann ich schon was verändern bei den Menschen.
Eine neue Folge Liebe Fragen ist da. Hi, ich bin Gesa. Ich freue mich sehr, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Jeden Monat erzählt ihr mir eine Liebesgeschichte von euch über Beziehungen, über Sexualität, über Dating. Und in dieser Folge geht es um Sexualität. Sie heißt, wenn der Weg aus der Hölle durch die Hölle geht. Und genau diese Geschichte erzählt Basti. Ich freue mich total, dass er die Geschichte mit uns teilt. Und ich möchte noch eine Triggerwarnung einbauen. Wir sprechen zwischen circa Minute 25 und 28 auch über Depressionen und Suizidgedanken. Aber wir haben auch ganz viel anderes zu besprechen. Hört einfach selbst.
Herzlich willkommen zu Liebe Fragen. Der Podcast über Liebe, Sexualität und Dating. Hier erzählen Menschen ihre Liebesgeschichten. Und heute zu Gast bei Gesa Box.
Basti ist da und ich freue mich mega doll, dass du dabei bist. Hi.
Hallo Gesa, ich freue mich auch sehr.
Du hast ja eine sehr besondere Geschichte mitgebracht. Es geht um Sexualität und um den Weg, diese anzunehmen. Du bist durch einige Konversionstherapien und Dämonenaustreibungen gegangen, damit du nicht in die Hölle kommst, und dabei ist genau das passiert, du bist durch die Hölle gegangen. Als allererstes würde ich sagen, stellst du dich einfach mal unseren HörerInnen vor.
Ja, sehr gerne. Ich bin Basti, ich bin jetzt 31 Jahre und ich bin schwul, stehe auf Männer, bin christlich erzogen, bin aber auch eine Drag Queen und wie du schon sagst, bin ich zeitweise durch die Hölle gegangen.
Du hast schon ein Wort gesagt, du bist sehr christlich erzogen und aufgewachsen und mit dem Glauben eben groß geworden, dass Homosexualität von Gott nicht so wirklich gewollt ist. Wann hast du denn das erste Mal überhaupt gemerkt, dass du schwul bist?
Eigentlich schon relativ früh. Also ich wollte schon im Kindergarten immer gerne die Frau sein und fand es immer spannender, was die Mädchen machen, und habe mir dabei aber natürlich erstmal keine Gedanken gemacht. Und diese klassischen Jungssachen, das war irgendwie für mich immer nichts. Und dann war es halt schon so, dass in der Schule mich die Jungs immer gehänselt haben und gesagt haben, Basti, der ist schwul, Basti macht nur was mit Mädchen. Also die wussten das schon, bevor ich das überhaupt wahrgenommen habe. Und als ich dann in die Pubertät kam, so mit 12 Jahren war es tatsächlich, habe ich gemerkt, okay, irgendwie passiert da sexuell einfach was, was die anderen Jungs nicht so erzählen, dass ich einfach festgestellt habe, mich reizen Männer oder zu dem Zeitpunkt halt Jungs mehr als Mädchen.
Wie war das dann für dich, das zu merken? Also hattest du irgendwo einen Anhaltspunkt, wo du dachtest, vielleicht hat das XY schon mal erlebt, oder warst du völlig verwirrt?
Also ich war total verwirrt, weil ich niemanden kannte, der aufs gleiche Geschlecht steht oder trans ist oder in irgendeiner Form queer. Also weder in der Familie, da gab es niemanden, und auch in der Schule, ich war auf einer christlichen Privatschule, da war das jetzt nicht unbedingt so ein Tabuthema, aber auch nicht normal, dass es queere Menschen da öffentlich und sichtbar gab. Deswegen war ich da völlig lost.
Und dann ist es so gekommen, dass du zu Konversionstherapien gegangen bist, aber der Weg dahin ist ja dann auch nochmal ein weiterer, ne? Wie ist das gekommen?
Genau, also ich habe erstmal gedacht, dass ich falsch bin, dass irgendwas mit mir nicht stimmt, und dachte halt, okay, das geht vielleicht irgendwann vorbei, ist vielleicht nur eine Phase, und irgendwann werde ich schon auch Frauen toll finden. Und habe mir dabei halt nichts großartig gedacht, aber es ging halt nicht weg. Die Gefühle für Männer waren immer noch da. Und ich habe halt gelernt, dass nach dem christlichen Glauben Gott Mann und Frau geschaffen hat und dass die zusammengehören und dass es wichtig ist, als guter Christ auch eine Ehe zu haben mit einer Frau, um Kinder zu bekommen. Und das hat mich dann halt schon zum Nachdenken gebracht, weil ich halt gemerkt habe, okay, das kann ich gar nicht erfüllen. Und habe mir dann natürlich sehr große Sorgen gemacht, dass mit mir irgendwas nicht stimmt und dass ich vielleicht irgendeine Sünde begangen habe, dass Gott mich jetzt bestraft. Und habe das erstmal versucht, mit mir selber auszumachen. Habe aber festgestellt, dass irgendwie ich selber nicht weiterkomme. Und habe mich dann relativ früh einem Jugendpastor anvertraut, weil ich einfach auch große Scham davor hatte, das meinen Eltern zu erzählen. Und der Jugendpastor hat halt für mich gebetet und hat gesagt, dass er das halt auch so sieht, dass Gott Mann und Frau geschaffen hat und dass Gott aber auch alles verändern kann. Und hatte mir dann auch empfohlen, so eine Therapie zu machen. Also man hat es damals Kurs genannt, man nennt es auch heute nicht Therapie, aber letztendlich war es eine Konversionstherapie. Aber erstmal wollte ich das noch gar nicht machen. Also das war halt auch ein Riesenschritt und ich war halt gerade Teenie und da ist es sowieso alles sehr schwer.
Das glaube ich. Hast du denn in der Zeit irgendwie versucht, mal auf Frauen zu stehen und hast dir irgendwie eine Freundin geangelt oder war das für dich ganz glasklar, so das kriege ich nicht über mich?
Doch, total. Also ich war dann sogar der absolute Frauenheld irgendwann.
Weil du wusstest ja auch, worauf die Frauen stehen, weil du vorher schon mit denen gespielt hast.
Genau, total. Also die mochten mich halt total gerne, weil man mit mir dann echt gute Mädchensachen machen konnte. Und das war halt irgendwie ganz komisch. Und ich habe gedacht, okay, das vielleicht funktioniert es das so, dass wenn ich mit einem Mädchen zusammen bin, dann kommt das schon. Und ich war dann halt auch mit mehreren Mädchen zusammen und man hat dann auch geküsst und Händchen gehalten und sich Liebesbriefe geschrieben. Aber so das wirkliche Gefühl war halt einfach nicht dabei. Aber ich dachte, das ist vielleicht einfach so.
Dir wurde das dann vorgeschlagen mit diesem Konversionskurs. Wann hast du gedacht, so okay, jetzt mache ich das mal?
Also ich habe da echt lange für gebraucht, weil ich halt dachte, okay, das ist vielleicht so die schlimmste Form, was ich dann wirklich brauche und das wird Gott schon irgendwie so machen und das verwächst sich noch alles. Und habe dann halt erstmal so weitergelebt und mit Freunden drüber gesprochen und die haben immer für mich gebetet und eben auch mit diesem Jugendpastor aus der Freikirche, wo ich dann war. Ja, und das wurde aber nicht besser, es hat sich nicht verändert. Die Gebete allein haben nicht gereicht und dann habe ich irgendwann gesagt, ich halte es nicht mehr aus. Weil ich mich dann auch immer wieder von den Mädchen getrennt habe und dann auch zwischendurch mal mit einem Mann zusammen war und dann einfach gemerkt habe, das geht nicht, das will Gott so nicht.
Mhm. Wie alt warst du da?
Da war ich gerade 16, als ich meinen ersten Freund hatte. 16? 15? Nee, 15 war ich, genau. Ich war 15, er war 18. Mhm. Und das war ganz spannend für mich, mit einem Mann zusammen zu sein. Und gleichzeitig hatte ich aber auch endlose Schuldgefühle.
Mhm. Hast du das heimlich gemacht dann in der Zeit oder konntest du das offen ausleben?
Nee, ich habe das natürlich heimlich gemacht. Also meinen Eltern und meinen Geschwistern konnte ich davon nichts erzählen. Ich habe dann gesagt, ich gehe zu einer Freundin und habe mich halt heimlich mit ihnen getroffen. Und auch in der Kirche habe ich natürlich nichts erzählt. Ich hatte in der Schule so ein paar Freunde, die nicht ganz so stark christlich-religiös waren, denen hatte ich das erzählt und da war es auch okay, aber trotzdem habe ich mich halt sehr geschämt dafür und das hat auch nicht lange gehalten, ich glaube, wir waren 3 Monate zusammen und dann musste ich mich von ihm trennen, habe ihm ganz dramatischen Brief geschrieben, den ich ihm aber persönlich gegeben habe, wo halt drinne stand, dass ich mich von ihm trennen muss, weil Gott das so möchte.
Oh Gott, wie schrecklich, also wie verständlich, aber was hat er darauf gesagt?
Er war am Boden zerstört und richtig fertig und sagte auch, nee, das kann er überhaupt nicht nachvollziehen. Und wie kann ein Gott, der angeblich die Menschen so liebt, sowas dann zulassen? Und er war natürlich total traurig und wollte halt auch nicht getrennt sein von mir. Ja, aber ich hab's durchgezogen.
Ja. Und direkt darauf bist du dann in diesen Kurs gegangen, oder?
Genau, also ziemlich direkt danach, weil ich gesagt habe, so kann es ja irgendwie nicht weitergehen, mit mir stimmt was nicht und das muss sich verändern. Und habe mich dann getraut, in den Kurs zu gehen, weil nämlich auch kurz vorher mein Vater rausgefunden hat, dass ich schwul bin, weil er an meinem PC war und gesehen hat, dass ich auf schwulen Chatseiten unterwegs bin und gefragt hat, was ich da mache.
Ja, Recherche.
Genau, für ein Schulprojekt. Ich frage für einen Freund.
Okay, das war dann wahrscheinlich so ein Knackpunkt, wo du dachtest so, okay, scheiße, jetzt erwischt worden und okay, es gibt ja Möglichkeiten, das zu verändern sozusagen.
Genau, richtig. Also mein Vater war halt auch sehr bestürzt darüber, weil er damit gar nicht umgehen konnte und weil auch er keine Berührungspunkte damit hatte. Und tatsächlich war auch sein Wortlaut damals so, dass er sagte, er ist enttäuscht von mir. Und das hat natürlich ganz viel in mir dann auch angerichtet.
Ich finde, alleine das Wort Konversion klingt so super absurd. Und ich glaube, dass ganz viele Menschen sich gar nicht vorstellen können, was in so einem Kurs dann passiert und wie das aussieht. Kannst du das vielleicht mal so kurz anreißen, quasi wie so eine Therapie abläuft? Was macht man da? Also du bist da hingekommen und ist es dann eine Gruppe oder Einzelunterricht oder wie sagt man das?
Ja, also selber das Wort Konversion in Form dieser Konversionstherapie habe ich vorher auch überhaupt nicht gekannt. Das wurde so auch nie betitelt. Das habe ich tatsächlich erst in den letzten Jahren gelernt, dass ich an sowas teilgenommen habe. Und das ist im Prinzip einfach ja aufgebaut ein bisschen wie so eine Selbsthilfegruppe. Man hat sich in einer großen Runde getroffen und dann gab es immer so einen kleinen Gottesdienst. Also da wurde dann halt ein Thema behandelt von einem der Leiter. Die haben ein festes Skript gehabt und dann immer jeden Abend ein Thema davon behandelt und auch aus persönlichen Erfahrungen erzählt. Und dann hat man auch zusammen Kirchenlieder gesungen, quasi den guten Lobpreis gemacht zu Gottes Ehren. Und dann gab es in einer großen Runde ein Gebet. Und danach ist man dann in Kleingruppen gegangen. Und diese Kleingruppen waren natürlich nach Männern und Frauen getrennt, so wie sich das gehört. Mhm. Und das waren dann Gruppen so um die 5 bis 8 Personen mit einem Gruppenleiter immer dazu. Und da hat man dann eben über das aktuelle Thema gesprochen und dann auch jeder nochmal so, wie er sich gerade im Moment selber fühlt, was gerade besonders anliegt. Und dann hat man halt auch speziell füreinander gebetet.
Liebe, Schnellfragen, assoziieren at its best.
Bevor wir gleich weiter ans Eingemachte gehen, gibt es jetzt eine kleine Assoziationsrunde. Ich sage Begriffe und du antwortest einfach darauf, was dir spontan in den Sinn kommt.
Okay.
Okay, Liebe.
Freiheit.
Gott.
Vergebung.
Familie.
Freude.
Sex.
Lust.
Mut.
Wagnis.
Aktivismus.
Wiederfreiheit.
Religion.
Beklemmung.
Und Akzeptanz.
Schwer zu bekommen.
Das sind ja alles Antworten, die du jetzt als 31-jähriger Mann sagen kannst. Aber du hast ja, wie wir eben schon angerissen haben, einen langen Weg bis dahin gemacht.
Genau.
Du hast ja quasi deine gesamte Jugend versucht, dich zu verändern, oder? Also das kann man schon so quasi sagen.
Ja, genau. Also ich habe immer versucht, jemand zu sein, der ich nicht sein kann. Aus dem Grund heraus, weil ich halt eben dachte, zum einen, dass ich falsch bin, wie ich bin, und zum anderen, dass mir gepredigt wurde und ich so aufgewachsen bin, dass Gott alles verändern kann, also auch Gefühle verändern kann. Und deswegen habe ich halt wirklich jahrelang versucht, das zu verändern. Und dadurch, ich habe mich natürlich schon verändert, aber ich habe in der ganzen Zeit, wo ich es versucht habe, habe ich mich halt als Person verleugnet und eigentlich auch einen großen Teil meiner Jugend völlig verpasst.
Mhm. Ist dir in dieser Zeit irgendwie manchmal gedämmert, so, okay, vielleicht ist das gar nicht der richtige Weg? Oder warst du wirklich so sehr davon überzeugt, dass du dich verändern musst, dass es keinen anderen Weg gab?
Natürlich kamen Zweifel auf, weil ich ja trotzdem auch noch in der wirklichen Welt unterwegs war und es genug Leute gab, so die ich halt eben außerhalb von Kirche kannte durch irgendwelche Vereine oder auch durch Arbeit und Ausbildung, die mir halt gesagt haben, so, was ist das für ein Gott und wie kann er das denn von dir verlangen und warum muss das geändert werden? Und dann habe ich natürlich auch für einen kurzen Moment gezweifelt, habe das aber immer sofort verteufelt und gesagt, das ist nicht richtig und Gott kann das und ich muss daran festhalten und darf mich nicht abbringen lassen.
Wie war das denn so, also dieser Kurs in diesen Gruppen, wie lang ging sowas? Also war das dann irgendwie für 5 Mal angelegt oder hat dich das jahrelang begleitet?
Also dieser Kurs war aufgebaut, dass es ein halbes Jahr lang geht, einmal die Woche treffen, einmal die Woche abends dann für, ich glaube, 3-4 Stunden war ich da. Und halt ein halbes Jahr lang wirklich durchgezogen. Also der Kurs hat auch Geld gekostet. Ich weiß gar nicht mehr, wie viel das war. Das waren ein paar hundert Mark. Genau, man hat auch ein Skript bekommen und das war halt schon wie so ein kleines Bibelstudium.
Ja, krass. Okay. Du hast diesen Kurs gemacht, du hast aber noch weitere Kurse gemacht, ne? Wieso?
Genau, es hat sich nämlich nichts durch den Kurs verändert. Im Vorgespräch mit dem Leiter hat er mir halt auch gesagt, dass Gott halt wirklich alles verändern kann und dass er auch homosexuelle Gefühle verändern kann und dass es aber nicht unbedingt sein muss, dass es sofort passiert. Also wann Gott die Veränderung bringt, weiß man halt nicht. Und trotzdem geht man dann natürlich mit Hoffnung rein und denkt, hey, super, ich mache das jetzt und dann wird alles besser und dann bin ich danach hetero. Das passierte natürlich nicht. Und währenddessen war ich trotzdem auch auf schwulen Partys und habe es für den Moment genossen und danach bin ich heulend nach Hause gegangen und habe mich richtig schlecht gefühlt, dass ich wieder in Versuchung geraten bin. Und nach dem Kurs war es halt einfach nicht anders. Und ich hatte zwar neue Hoffnung, dass Gott halt weiter an mir arbeitet und dass er irgendwann für mich diese Befreiung bereithält, aber da sie noch nicht da war, habe ich halt gesagt, okay, ich muss mich weiter auf den Weg machen und habe mich dann in Einzelseelsorgetherapie begeben und habe das dann noch für ein paar Jahre weitergemacht, dass ich regelmäßig zu einem Seelsorger, auch natürlich in christlichen gefahren bin und da war es genauso wie vorher auch, dass man miteinander gesprochen hat und was erwartet Gott von einem, was denkt er von einem und der Therapeut dann auch für mich gebetet hat.
Mhm. Konversionstherapien sind ja mittlerweile Gott sei Dank verboten. An dem Gesetz hast du sogar mitgearbeitet, da sprechen wir auch auf jeden Fall noch später drüber. Bevor wir das tun, wollen wir noch ein bisschen besser kennenlernen, was das überhaupt ist. Also ich kann mir zum Beispiel gar nicht richtig vorstellen, was da für Menschen dir gegenüber sitzen. Also was ist so, also wie ist so ein Therapeut oder Seelsorger? Was für Menschen sind das, die diese Therapien anleiten?
Das sind im Prinzip ganz normale Menschen. Also das sind auf jeden Fall gläubige Christen. In dem Fall waren es evangelische, freikirchliche Menschen, die nicht immer eine therapeutische Ausbildung haben. Also das waren oft irgendwelche Leute, die halt von Gott berufen wurden, einen solchen Dienst zu verrichten oder halt selber vielleicht Theologie studiert haben, Pastoren sind, aber nicht fachlich ausgebildete Therapeuten. Also das gab es selten. Ich hatte zwar einen, der halt tatsächlich ein Therapeut war, auf christlicher Basis, aber eben ganz, ganz viele einfach nur gesagt haben, hey, ich habe da vielleicht mal so einen Crashkurs gemacht in Menschenpsychologie und Verhaltensweisen. Aber ja, das ist meiner Meinung nach aus heutiger Sicht überhaupt keine Qualifikation und nicht mehr ausreichend.
Du hast mir auch erzählt, dass du Dämonenaustreibungen gemacht hast. Das sind, um ehrlich zu sein, Dinge, die ich, also ich bin relativ katholisch aufgewachsen, aber doch auch eher säkular. Und das bedeutet, Dämonenaustreibung, dieses Wort alleine, kenne ich nur aus Horrorfilmen, vor denen ich eh schon Schiss habe. Was ist da der Unterschied noch zu einer Konversionstherapie und was passiert da? Passiert da was, was in Horrorfilmen auch stattfindet oder wie sieht sowas aus?
Tatsächlich gibt es da auch verschiedene Formen, ja. Also es gibt wirklich dieses ganz schreckliche Bild, wie man das aus Horrorfilmen kennt. Das gibt es leider auch, besonders in Amerika wird es oft so praktiziert. In Deutschland sind die Leute da vielleicht ein bisschen klüger oder wissenschaftlicher angehaucht. Ich kann es nicht genau sagen. Also es trifft eigentlich nicht so richtig auf diese Menschen zu. Aber da ist eine Dämonenaustreibung im Prinzip so, wie ich es erlebt habe, dass ein Prediger, ein von Gott Berufener, der betet für dich. In der Regel sitzt du oder stehst du dabei einfach ganz locker und begibst dich halt in Gottes Hände. Also das heißt, du guckst halt, dass du dich irgendwie auf Gott konzentrierst. Und dieser Prediger betet halt für dich und sagt dann solche Sachen wie im Namen Gottes oder im Namen Jesu befehle ich dem Dämonen aus Bastian auszufahren, verlasse ihn, du hast keine Macht, Gott ist stärker. Und so wird dann halt gebetet und dann wird aber auch noch in Zungen gebetet, also in der göttlichen Sprache. Das ist eine Sprache, die es gar nicht gibt. Das ist eine Sprache, die eigentlich nur von Gott kommt und die auch keiner verstehen kann. Also selbst derjenige, der sie ausspricht, versteht sie nicht. Das ist quasi der Heilige Geist, der in dem Moment über die Person kommt und dann sprichst du irgendwas, was nur Gott hören kann. Beziehungsweise verstehen kann, genau.
Wow, das erinnert mich jetzt richtig krass an hier Harry Potter, wenn er mit der Schlange spricht.
Ja, genau, so ähnlich ist es auch, ja. Also man hat das vielleicht in dem einen oder anderen Film mal gesehen, so dass, wenn es da irgendwie um Christen geht, habe ich tatsächlich schon mal in manchen Hollywood-Filmen gesehen, wo es tatsächlich mal angerissen wird, dieses Thema. Und das ist halt für uns normale Menschen eigentlich total unvorstellbar, aber das ist für viele Christen, besonders in der Freikirche in Deutschland, ist es total normal. Da machen die das im Gottesdienst einfach, dass wenn die Lobpreiszeit ist, wo halt Musik gespielt wird und gesungen wird, dann sind ganz viele Leute, die dann so fast in Trance verfallen und auch eben in diesen göttlichen Stimmen zu Gott sprechen.
Ist das eine Sprache, die die Leute auch wirklich sozusagen erlernen, auch wenn sie nicht verstehen, was das bedeutet? Oder ist es einfach was, was ich jetzt auch vor mich hinmurmeln könnte und sagen könnte, ja, das war die Sprache von Gott?
Das kannst du natürlich genauso machen, weil hinterher kann es keiner nachvollziehen, wie es jetzt wirklich ist. Es gibt kein Wörterbuch dafür. Man kann es nicht lernen, diese Sprache. Sondern die Christen sagen, dass das eine Geistesgabe ist. Also es gibt verschiedene Gaben vom Heiligen Geist, die wir empfangen können. Das kann die Gabe der Heilung sein, das kann die Gabe der Zungenrede halt auch sein. Und da gibt es noch ganz viele verschiedene Gaben in diese Richtung. Und eben diese Zungenrede, die wird einem einfach von Gott geschenkt. Und wenn man ganz tief mit Gott verbunden ist und in seinem Wort lebt, dann bekommt man die einfach so. Also man wird in dem Moment einfach vom Heiligen Geist überflutet und diese Sprache kommt einfach aus einem raus.
Krass, okay. Und ist das, also das ist jetzt eine super naive Frage, aber glauben die Leute selbst, dass das wirklich so ist? Oder wissen sie vielleicht oder denken sie so, der glaubt mir, dass ich den veräpple ich jetzt mal?
Ich wünschte, man könnte sehen, wie heftig ich gerade nicke, weil es ist tatsächlich so. Die glauben das wirklich. Also es ist krass, ich muss dazu sagen, ich habe das selber geglaubt. Ich habe jahrelang versucht, diese göttliche Sprache zu bekommen, zu empfangen. Und man glaubt halt wirklich, dass man dann ganz tief mit Gott ist, obwohl man keine Ahnung hat, was man da sagt. Ist das irgendwie dann so ein Gefühl, dass man sich besser fühlt in dem Moment. Und die sind halt wirklich ganz fest davon überzeugt, dass der Heilige Geist dann in ihnen gerade wirkt.
Ich versuche gerade mir vorzustellen, wie du da als, weiß ich nicht, 17-Jähriger, 18-Jähriger vor so jemandem sitzt. Was hast du da empfunden in so einem Moment? Das kann doch auch total verstörend sein, oder?
Ja, das kann es auf jeden Fall. Also wenn man sich nicht drauf einlässt und das vorher einfach selber noch nie erlebt hat und daran nicht glaubt, dass es sowas gibt, dann ist es total verstörend. Aber ich bin ja so aufgewachsen und ich habe das halt auch selber geglaubt und für mich war es okay und ich habe halt am Ende gesagt, es ist mir total egal, wo die Homosexualität herkommt, Hauptsache sie geht weg. Mhm. Und das war für mich auch tatsächlich trotzdem ein bisschen verstörend, da zu sitzen. Aber ich hatte so eine große Hoffnung, dass es was bringt und dass Gott mich befreit, dass es für mich auch gar nicht schlimm war. Und man fühlt sich aber total normal und es passiert einfach gar nichts.
Du hast durch diese Therapien und Austreibungen nicht, wie man vielleicht sonst erwartet, wenn man zu einer Therapie geht, dass sie einem helfen können oder dass sie einem helfen, sich selbst helfen zu können und aus Tälern wieder rausholen können, eben das Gegenteil auch ein bisschen erfahren. Du bist wortwörtlich durch die Hölle gegangen Und durch diese Therapien und Austreibungen bist du da auch ziemlich genau hingebracht worden, ne? Vielleicht magst du da ein bisschen drüber erzählen. Und ich glaube, da sollten wir vielleicht eine Triggerwarnung mit einbauen, dass es jetzt auch vor allem auf Suizidversuche gehen wird, ne?
Genau, richtig. Also das Problem dabei ist, es schimpft sich Therapie und es schimpft sich irgendwie auch Heilungsgebet und Befreiungsgebet. Aber das, was mit mir passiert ist, ist leider genau das Gegenteil. Dadurch, dass mir halt Hoffnung versprochen wurde, dass Gott wirken kann, habe ich halt darauf vertraut, dass das, was passiert und sich verändert. Und das ist es aber nicht. Also dadurch, dass ich halt gemerkt habe, es hat sich nichts verändert, bin ich halt immer wieder tief in große Löcher gestürzt. Und dadurch, dass ich dann auch immer wieder ja vom Teufel verführt wurde, mit Männern was anzufangen, habe ich mich halt dann auch wieder gleichzeitig schlecht gefühlt. Und durch dieses Auf und Ab, was ich dann erlebt habe, immer wieder Hoffnung bekommen und dann doch wieder zu stolpern, dadurch bin ich depressiv geworden. Ich hatte keine Freude mehr am Leben. Ich hatte keine Freude mehr an mir. Ich habe mich hässlich gefühlt. Ich habe mich falsch gefühlt. Ich habe meine gesamte Identität und mein Sein in Frage gestellt. Also wie kann ein Gott mich erschaffen mit Gefühlen, die ich mir nicht ausgesucht habe, wo er aber sagt, die hast du jetzt, aber die sollst du nicht haben. Und ich dann darum bettel und kämpfe, dass er mir diese Gefühle wegnimmt und es aber nicht tut, das macht ganz schön viel mit einem. Und dadurch war ich dann oft an dem Punkt, dass ich gedacht habe, wenn sich das nicht verändert, ich kann so nicht mehr weiterleben, dann ist es vielleicht besser, wenn ich mir mein Leben nehme. Und dieser Gedanke, der hat mich leider sehr, sehr häufig begleitet dabei.
Ja, und du hast es auch probiert, ne?
Genau, also ich war mehrmals davor, dass ich einfach das Messer in der Hand hatte und gedacht habe, okay, jetzt die Pulsadern aufzuschneiden, ist vielleicht das Beste, was mir jetzt passieren kann. Mich mit Tabletten voll zu stopfen und Alkohol drauf zu gießen, damit ich einfach nicht mehr aufwache. Und was auch bei mir ein großes Problem war, dass ich oft auf hohen Gebäuden oder Bergen stand und einfach gedacht habe, mich fallen zu lassen. Und das hat mich noch jahrelang weiter begleitet. Und tatsächlich habe ich manchmal sogar immer noch das Gefühl, wenn ich zu nah an Abgrund gehe auf irgendeiner Brücke oder einen Berg, dass mich der Impuls packt und ich einfach rüberspringe.
Ja. Wie bist du da rausgekommen?
Rausgekommen bin ich da relativ leicht. Wenn man sich das überlegt, was ich alles durchgemacht habe, war ich halt schon irgendwann schnell an dem Punkt, wo ich gemerkt habe, dass es halt so nicht mehr geht, dass ich das einfach nicht mehr aushalten kann und dass irgendwas passieren muss. Also entweder werde ich jetzt frei von Homosexualität und werde endlich hetero, oder ich muss das alles hinschmeißen und lebe einfach als schwuler Mann. Also der Punkt war schon relativ schnell irgendwann für mich klar. Also was heißt schnell? Ich war 21 dann. Und zuletzt war ich halt bei einem Arzt, der auch die Dämonen ausgetrieben hatte. Und das hat auch wieder nichts gebracht. Und er hatte mir aber versichert, dass Gott mich jetzt befreit hat. Und als es dann immer noch nicht so war, habe ich dann versucht, für mich klarzukommen, was ich jetzt machen soll, wie es halt weitergeht mit Gott. Und habe einfach nochmal sehr stark an allem gezweifelt. Und ich war dann mit meiner besten Freundin unterwegs und zu dem Zeitpunkt war in Hannover der CSD und vorher habe ich mich nie zu sowas hingetraut und habe zu ihr gesagt, ich möchte es einfach mal sehen, ich möchte da mal hin. Und wir waren zusammen dort bei der Kundgebung auf dem Marktplatz und da habe ich dann einen Mann gesehen, mit dem ich Blickkontakt hatte und er fand mich wohl interessant und dann sagte sie mir, dass ich doch einfach mal hingehen soll. Und dann bin ich zu ihm rübergegangen, habe mit ihm gesprochen und habe halt währenddessen gemerkt, dass er mich total interessiert und ich war irgendwie total verknallt auf einmal und habe mir dann gedacht, das geht nicht so wie vorher. Also ich kann nicht wieder mit jemandem zusammenkommen und dann nach einem halben Jahr wieder wollen, dass ich von Gott befreit werde und wieder jemanden so enttäuschen und mich selber letztendlich auch so enttäuschen. Und habe dann halt für mich gesagt, okay, ich muss jetzt wirklich eine Entscheidung treffen. Also entweder versuche ich halt weiterhin, diese Gefühle verändern zu lassen, die bisher noch nicht verändert wurden, oder ich akzeptiere jetzt einfach mal, dass ich ein schwuler Mann bin und guck halt mal, was mit Gott passiert. Mhm. Und dann habe ich mich entschieden, dass ich es einfach akzeptiere. Und ab dem Zeitpunkt hatte ich eine Befreiung in mir gespürt. Und das war das, was ich jahrelang gesucht habe und tatsächlich dann auf ganz anderem Wege gefunden habe.
Wie passend, das an so einem bunten Ort wie dem CSD zu erleben, so eine Befreiung. Ich stelle mir das gerade vor, es muss wie so ein richtig krass guter Alkoholrausch gewesen sein. Nur einfach von den Emotionen her, oder?
Total. Ja, also es war wirklich überwältigend, weil ich habe halt schwule Menschen gehasst. Ich fand lesbische Menschen ganz schlimm. Ich fand Bisexuelle, die sollen sich doch mal endlich entscheiden. So schlimm kann es ja nicht sein. Und alle anderen queeren Leute waren für mich völlig suspekt. Und um Gottes Willen, bitte keine Drag Queens. Das ist ja wohl von Gott ganz schlimm, vor Gott ganz schlimm. Und dann waren die alle auf einen Haufen. Und so viele Menschen aus dem queeren Bereich habe ich vorher nie zusammen gesehen. Und das war aber einfach unglaublich und überwältigend und ich habe mich so wohl gefühlt, ja.
Zu Hause angekommen sozusagen.
Genau.
Wie war das, du hattest gerade schon gesagt, dass deine beste Freundin meinte, so geh doch einfach mal darüber. Hat sie schon vorher irgendwie auch immer mal gesagt, so Basti, meinst du, das ist wirklich der richtige Weg? Möchtest du nicht einfach akzeptieren, wer du bist?
Ja, also sie ist zwar auch gläubig und war auch mit mir in der Kirche, aber sie hat halt auch immer gesagt, sie kann sich halt nicht vorstellen, dass ein Gott quasi so grausam ist, dass er jemanden mit Gefühlen auf die Welt schickt, für die er nichts kann, die er sich nicht ausgesucht hat und dann aber verlangt, dass diese Gefühle verändert werden und es dann einfach nicht macht. Also das ist ja wohl das Schlimmste, was man sich vorstellen kann. Und sie sagte auch, vielleicht hat dieser Gott auch einfach diese Vielfalt geschaffen. Und da war sie auch nicht die einzige gläubige Christin, die das gesagt hat. Ich hatte da mehrere Frauen. Das habe ich immer nur von Frauen gehört, die da sehr offen für waren. Mhm. Die halt gesagt haben, das können sie sich nicht vorstellen, dass das wirklich verändert werden muss. Und das hat mich natürlich all die Jahre auch immer mit beschäftigt, aber ich habe das einfach nie so an mich rangelassen vorher.
Was ist dann nach diesem Tag alles passiert? Wie hast du dein Leben umgekrempelt? Ist das alles dann Schlag auf Schlag gekommen oder war das doch ein schleichender Prozess?
Tatsächlich hat sich mein Leben radikal verändert. Das ist auch gut so gewesen. Also ich habe dann, bin ich tatsächlich mit diesem Mann zusammengekommen und es war total schön, endlich als bewusster schwuler Mann sich selbst zu akzeptieren und in einer Beziehung mit einem Mann zu sein. Das war unglaublich schön. Und dann bin ich selber zu meiner Freikirche gegangen, zu dem Pastor, habe um ein Gespräch gebeten und habe gesagt, dass ich schwul bin. Das wusste er natürlich schon, aber dass ich das halt jetzt auch wirklich für mich bin und dass ich das akzeptiere und dass ich glaube, dass Gott es gar nicht verändern möchte und dass ich aus diesem Grund auch, bevor ihr mich rausschmeißt, werde ich alle meine Ämter dort niederlegen und auch meine Mitgliedschaft beenden, weil es wurde mir halt auch immer gesagt, dass ich zwar Mitglied sein kann und zum Gottesdienst kommen darf, aber wenn ich meine Homosexualität auslebe, dann darf ich halt auch nicht mehr in der Kinder- und Jugendarbeit mitarbeiten. Und das habe ich dann aber selber alles beendet.
Mhm. Wie war die Reaktion darauf?
Er war relativ gefasst. Also er hat natürlich versucht, mich zu überzeugen, dass Gott auch das verändern möchte nach wie vor und dass er weiter an mir arbeiten möchte und dass ich nicht aufgeben soll, dass ich noch mehr beten soll, mehr hoffen soll und dass er auch schon andere gläubige Christen jahrelang begleitet, die homosexuelle Gefühle haben und Gott wird an ihnen arbeiten und verändert sie auch jeden Tag schon und dann müsste man halt so lange in Abstinenz leben.
Mir geht tatsächlich so ein Schauer irgendwie über den Rücken schon alleine bei diesem Satz, Gott wird an dir arbeiten, weil für mich ist eigentlich so, was ich in den letzten Jahren für mich so rausgefunden habe, dass man immer an sich selbst halt arbeiten muss. Und wenn wenn so Menschen so überzeugt davon sind, dass jemand anderes das für dich alles schon erledigen wird, das geht mir voll gegen den Strich im Kopf.
Ja, tatsächlich ist es eigentlich auch so ein bisschen paradox, weil einerseits sagt man, du musst dich selbst auf den Weg machen und andererseits sagt man aber auch, ja, Gott macht das schon alles so. Und das ist irgendwie komisch, weil du vertraust halt dein ganzes Leben darauf, dass Gott dir den Weg zeigt. Also du, jede Entscheidung, die du treffen willst, bringst du vor Gott. Das heißt, du stehst im Laden und fragst Gott, soll ich jetzt wirklich die Schuhe für 100 Euro kaufen oder mache ich das jetzt nicht? Und auch, soll ich weiter Abitur machen oder studieren oder eine Ausbildung? Soll ich diesen Arbeitsvertrag unterschreiben oder nicht? Also wirklich jede Entscheidung deines Lebens bringst du vor Gott. Und vertraust dann halt darauf, dass er dir den richtigen Weg zeigt. Und das ist schon irgendwie krass, wenn man das auf einmal alles nicht mehr so macht.
Du hast all deine Ämter dort niedergelegt. Du bist aber mittlerweile als Aktivist tätig und kannst so anderen Menschen helfen. Vielleicht kannst du uns da mal einen Einblick in deine Arbeit geben.
Genau, also ich habe danach erstmal lange gebraucht, um von der Kirche mich wirklich emotional auch loszubinden. Ich habe natürlich auch einen Haufen Freunde verloren und habe dann erstmal selber eine richtige Therapie gemacht bei einem Psychologen. Und das hat mir auch echt gut geholfen. Das war auch sehr wertvoll. Das war ein ganz toller Psychologe, der selber katholischer Priester war, selber homosexuell und Psychologe. Und trotzdem immer noch gläubiger Christ. Und das war irgendwie total spannend, diese Mischung zu erleben. Und der konnte mich halt in allen Bereichen gut verstehen.
Ja, wollte ich gerade sagen, du hast ja echt die perfekte Mischung einfach gefunden.
Ja, auf jeden Fall. Also das war wirklich der beste Therapeut, den ich kriegen konnte. Und der hat mir auch wirklich sehr, sehr gut geholfen und auch wieder Selbstwertgefühl gegeben und einfach das Gefühl, dass ich als schwuler Mensch leben darf.
Ja.
Genau. Und ja, dann habe ich angefangen, bin ich durch Freunde reingekommen ins Rat- und Tatzentrum in Bremen. Das ist sowas wie die AIDS-Hilfe, Schwulenberatung. Da ist Schulaufklärung passiert. Da haben wir einfach einen Treff gehabt mit verschiedenen kleinen Gruppen. Und da habe ich mich dann auch ehrenamtlich mit engagiert und mitgeholfen. Und habe einfach gemerkt, dass mir das total Spaß macht, Menschen was zurückzugeben. Also das habe ich vorher in der Kirche auch gemacht. Und dann habe ich gedacht, warum mache ich das nicht einfach auch für queere Menschen? Und habe mich dann immer mehr mit diesen ganzen Themen beschäftigt. Ich habe viele Freunde gefunden in der queeren Szene und wo ich auch einfach ganz neue Menschen kennengelernt habe. Transsexuelle Menschen, die ich vorher total schrecklich fand, wo ich dann einfach gemerkt habe, Mensch, das sind genauso Menschen wie wir auch. Und das war einfach total spannend, alles zu sehen. Und ich wollte einfach, dass alle diese queeren Menschen, die von der Gesellschaft und auch von Kirche ausgeschlossen werden, weil sie einfach anders sind als der normale hetero-cis-Mensch, da wollte ich einfach was machen, dass die gar nicht mehr das erleben müssen, was ich erlebt habe. Und das hat sich dann eigentlich alles so ergeben, dass das erste Interview angefragt wurde durch den NDR, die eben meine Geschichte von den Konversionstherapien und der Dämonenaustreibung hören wollten. Und dadurch kam das dann alles so ins Rollen, weil ich gemerkt habe, dadurch, dass ich darüber rede, kann ich schon was verändern bei den Menschen. Und das habe ich dann weitergemacht. Und dann kam es letztendlich sogar dazu, dass dann auch die Politik auf mich gekommen ist und gesagt hat, hey, wir haben mitgekriegt, du bist da einer, der redet öffentlich darüber. Wir sind gerade dabei, einen Gesetzesentwurf fertig zu machen, um Konversionstherapien zu verbieten. Und haben mich halt gefragt, ob ich da mitwirken möchte.
Das finde ich hammerspannend, weil bevor du das erzählt hast, wusste ich tatsächlich überhaupt nicht, dass überhaupt Gesetzesentwürfe mit Menschen aus dem normalen Leben gefühlt umgesetzt werden. Da erzähl uns da gerne noch ein bisschen mehr zu und ein bisschen, ja, wie das Ganze dann losgegangen ist irgendwie und wie das auch gemacht wird. Wir kriegen einen richtigen Backstage-Blick in die Politik.
genau. Also fand ich auch total spannend. Das war mir vorher auch alles nicht klar, wie das funktioniert. Und es war tatsächlich so, dass eben die Grünen jahrelang versucht haben, die Konversionstherapien verbieten zu lassen. Und ja, das ist halt wirklich ein echt langwieriger Prozess und immer wieder abgelehnt worden natürlich. Und irgendwann kam es dann so weit, dass unser damaliger und jetziger Gesundheitsminister Spahn gesagt hat, okay, er lässt es zu. Und er hat dann eine Kommission beauftragt, die gebildet werden sollte, um eben dieses Thema zu erarbeiten, wie kann so ein Gesetzesentwurf überhaupt aussehen. Und dazu hat er die Magnus-Hirschfeld-Stiftung aus Berlin beauftragt, die eben ganz viel im Gesundheitsbereich fürs Gesundheitsministerium erarbeiten. Und die haben dann Leute gesucht, die mit diesem Thema in Verbindung standen. Also Psychologen, Ärzte, dann waren Juristen mit dabei und eben auch Betroffene, die selber so eine Therapie erlebt haben. Dabei wurde ich dann halt mit angefragt und das war total spannend, weil erstmal habe ich da auch einen kurzen Einblick gegeben, das, was ich vorhin erzählt hatte, was ich überhaupt erlebt habe. Und dann wurde halt überlegt, okay, warum muss es verboten werden? Also dann haben halt auch viele Psychologen gesprochen, was das halt tatsächlich mit einem Menschen machen kann. Dann wurde es auch juristisch auseinandergenommen, wie könnte so ein Verbot dann bestraft werden, wenn es nicht gehalten wird. Und das konnte ich halt alles mitverfolgen, meine Meinung mit reinbringen. Das war halt einfach eine Gruppe von 20 Leuten ungefähr, die dann sich untereinander ausgetauscht haben dazu. Und das fand ich total spannend.
Richtig cool. Und saßt ihr immer zu 20 dann in einem Raum oder habt ihr so kleine Gesprächsrunden gegründet oder Podiumsdiskussionen oder wie lief das ab?
Genau, also zuerst hatten wir eine Podiumsdiskussion und dann in einer großen Runde halt einfach über die Themen gesprochen und jeder konnte halt mit Wortmeldungen seine Meinung mit reinbringen. Und dann wurden auch noch Arbeitsgruppen gebildet mit kleineren Menschengruppen. Und da hätte ich unglaublich gerne mitgemacht, aber durch die Entfernung, weil ich in Bremen lebe und das halt in Berlin ist, konnte ich das jobtechnisch halt nicht machen. Und sonst hätte ich halt auch an diesen Kleingruppen noch mitwirken können.
Sitzt da die ganze Zeit jemand dabei, der die Sachen mitschreibt oder wer verfasst das dann am Ende in einen Gesetzesentwurf?
Genau, so ungefähr. Also es wird halt alles protokolliert, es wird alles aufgezeichnet und dann am Ende wird halt von Fachleuten, frag mich jetzt nicht genau, was das für Menschen sind, was die für eine Ausbildung haben müssen, wird das halt alles erarbeitet und als Gesetzesentwurf vorgelegt und dann wurde das eben auch, also diese ganze Arbeit überreicht an Bundesminister Spahn. Und dem gab es dann eine Pressekonferenz, wo das alles erklärt wurde und vorgeführt wurde. Und er hat das dann von seinen Leuten alles nochmal wahrscheinlich prüfen lassen. Und dann wurde es eben vorgelegt zum Gesetzesbeschluss.
Wie glücklich bist du darüber, dass das durchgegangen ist?
Sehr glücklich, auf jeden Fall. Also das war ja mein Ziel, dass eben diese Therapieform verboten wird. Mein Ziel war es, dass kein anderer Mensch sowas durchleben und durchleiden muss. Ich bin super glücklich, dass es dieses Gesetz gibt, aber ich weiß auch, dass es schwierig in der Umsetzung ist.
Vor allem, wenn du, wie du eben schon erzählt hast, das gar nicht als Konversionstherapie betitelt wird, sondern einfach nur als religiöser Kurs, dann muss man ja erstmal hinterblicken, was da passiert, ne?
Genau, richtig. Also es ist, wie gesagt, diesen Begriff kannte ich vorher gar nicht. Es wird nicht als Konversionstherapie angeboten, sondern es passiert meistens so, dass jemand halt sich seinem Pastor oder seinem Jugendleiter anvertraut und sagt, hey, ich habe gemerkt, ich stehe aufs gleiche Geschlecht oder ich bin vielleicht transsexuell oder irgendwas. Und dann wird halt erstmal gebetet und dann wird gesagt, ja, Gott kann da was machen und da gibt's eine Seelsorgegruppe, da kannst du hingehen und die können dir helfen. Und schon bist du vielleicht in so einer Konversionstherapie. Und allein auch überhaupt dieser Versuch, Menschen von ihrer, von ihren homosexuellen Gefühlen befreien zu wollen, ist ja halt schon eins dieser Verbote. Aber trotzdem ist es halt so, dass es ja auch gar nicht öffentlich beworben wird, sondern wie gesagt einfach schon so in so einem Gespräch mit so einem Pastor passiert.
Aber vielleicht ist zumindest dieser Weg, dass es in der Öffentlichkeit besprochen worden ist, schon etwas, wo die Alarmglocken vielleicht bei vielen jungen Menschen auch angehen können.
Genau, richtig. Also ich hoffe einfach, dass dadurch Eltern wachgerüttelt werden und irgendwie, Moment mal, Gefühle verändern, dass sie dann mitkriegen, oder da gibt's ja ein Verbot für, vielleicht ist das gar nicht so gut, wenn das versucht wird. Also vielleicht schadet es meinem Kind oder auch der betroffenen Person selber, wenn sie das merkt, dass sie sagt, hey, irgendwie dieses Verbot scheint ja irgendwie einen Sinn zu haben. Und das ist vielleicht schon mal ein kleines Ziel, dass einfach die Gesellschaft selber drüber nachdenkt.
Der Liebesnobelpreis geht an.
Der geht natürlich an dich. Und ich freue mich, ihn dir überreichen zu dürfen, hier so digital sozusagen. Und du darfst gerne eine kleine Dankesrede halten, wie sich das für so eine Preisverleihung gehört.
Ja, super. Vielen Dank. Ich bin total überwältigt über diesen Preis. Das ist mein erster Nobelpreis. Vielleicht folgen ja noch mehr. Ist schon längst überfällig, auf jeden Fall. Ich bin fast sprachlos, aber auch total dankbar. Also diesen Preis würde ich auf jeden Fall all meinen Freunden widmen, die mich in der ganzen schwierigen Zeit begleitet haben und mir gesagt haben, dass sie mich lieben, egal wie ich bin. Und auch heute noch zu mir stehen und all meine Veränderungen mitgenommen haben und getragen haben. Und auch meiner Familie, die trotz christlichen Glaubens mich nicht fallen gelassen hat, mich immer noch liebt, wie ich bin, mein Partner genauso lieben wie jeden anderen Schwiegersohn. Und halt auch meine Schwestern, die ganz klar gesagt haben, du bist und bleibst unser Bruder, egal was los ist. Und das Tolle ist, wir können jetzt zusammen Mädelsabend machen. Und auch ganz, ganz großen Dank dafür, auch an meinen Partner, der mich damit immer unterstützt und die ganzen Interviews ertragen hat und sich diese Geschichte 75.000 Mal anhören musste. Der verdient auch ein ganz, ganz großes Dank dafür.
Ich bin auf jeden Fall froh, dass du deine Geschichte das 75.000ste Mal mir erzählst. Und ich finde, dass das total schön ist. Und ich finde es auch schön zu hören, dass deine Familie dich nicht fallen lassen hat, obwohl sie ja natürlich mit ihrer Erziehung und allem, was sie selbst auch gelernt haben, natürlich eigentlich früher auch an was ganz anderes geglaubt haben. War das so, dass du das Gefühl hattest, ab dem Moment, wo du gesagt hast, okay, ich bin ein schwuler Mann und so ist es jetzt, dass sie das sofort akzeptieren konnten, oder war das noch ein steiniger Weg?
Das ist sogar auch noch eine ganz dramatische Geschichte. Also als ich entschieden hatte, okay, ich lebe jetzt als schwuler Mann und hatte dann ja auch gleich schon meinen ersten richtigen festen Freund. Also davor hatte ich ja auch welche, aber das habe ich ja halt nie erzählt. Und dann habe ich meinen Eltern gesagt, ich muss denen was erzählen. Und dann hatten wir ein Familientreffen und wir saßen alle da draußen auf der Terrasse und haben gegessen. Und dann habe ich gesagt, okay, ich habe Neuigkeiten für euch. Ich bin schwul und ich werde auch nicht mehr versuchen, das verändern zu lassen, sondern ich glaube, dass Gott das nicht verändern möchte. Und ich habe auch noch jemanden kennengelernt, mit dem bin ich jetzt zusammen. Und mir geht es unglaublich gut und ich bin furchtbar glücklich darüber. Und es war wirklich ganz krass, weil die saßen alle um mich herum, meine ganzen Geschwister und meine Eltern, und dann ging es wirklich so der Reihe nach, dass jeder was dazu gesagt hat, und zwar alle das Gleiche. Um Gottes Willen, du kommst in die Hölle, das ist eine Todsünde. Ich hoffe, dass Gott dir vergeben kann, und das ging nur so. Und ich war völlig fertig. Ich habe geheult in dem Moment. Und die Einzige, die was gesagt hatte, war, die was anderes gesagt hatte, war die Jüngste von den Schwestern. Also die sind alle älter als ich, aber die ist mir am nächsten vom Alter her, die sagte, das findet sie gerade voll krass, Basti erzählt gerade, dass er frei ist, dass es ihm gut geht, dass er einen Partner gefunden hat, den er liebt und er liebt ihn. Und das ist doch eigentlich alles, was zählt. Und das ist voll krass, was hier gerade abläuft und so. Und ja, das hat halt echt noch sehr, sehr lange gedauert, bis der Rest meiner Familie das akzeptieren konnte und einfach auch so stehen lassen konnte.
Aber mittlerweile ist das genauso passiert.
Genau, richtig. Also mittlerweile ist es so, dass mein Partner mit eingeladen wird zu jedem Familienfest, dass er umarmt wird zur Begrüßung und Verabschiedung. Jetzt gerade wegen Corona natürlich nicht, aber sonst grundsätzlich schon. Also sie machen da keine Unterschiede. Also das ist für sie genauso der Schwiegersohn wie von meinen Schwestern die Partner auch. Also das ist nichts anderes.
Du hast eben schon einmal noch erwähnt, und da bin ich ja auch ein bisschen hellhörig geworden, dass du auch als Drag Queen arbeitest. Und ich bin ja ein bisschen so ein Drag-Fan. Ich habe richtig viel RuPaul's Drag Race dieses Jahr gesuchtet. Und da würde ich gerne noch ein bisschen was hören, wie so deine Tätigkeiten da aussehen. Wahrscheinlich auch wegen Corona im Moment nicht so mega krass, ne? Aber wie bist du dazu gekommen?
Also tatsächlich durch meinen damaligen Partner, den ich kennengelernt habe, der wollte seinen Geburtstag feiern im Gender-Tausch. Und dann dachte ich so, okay, machen wir das mal. Und dann habe ich mir bei einem gewissen Online-Anbieter habe ich mir dann Perücke, ein Kleid und High Heels gekauft. Und das war total geil. Also mir hat's richtig gut gefallen. Ich bin voll aufgegangen in diesen hohen Schuhen. Ich hatte das Gefühl, ich habe nie andere getragen und fand es einfach unglaublich toll. Und dann haben wir gesagt, das machen wir jetzt irgendwie öfter. Und dann haben wir halt Partys gesucht, wo man das machen kann. Und dann sind wir auf ein Konzert so gegangen mit anderen Freunden noch und das war total cool. Und dann habe ich einfach gemerkt, da kann ich mehr von machen. Und ich war halt auch schon immer einer, der gerne auf der Bühne steht und gerne irgendwie so Theater macht. Und dann habe ich angefangen, da wirklich eine Persönlichkeit draus zu kreieren. Und habe das dann angeboten für Vereine im queeren Bereich auch, dass ich dann so ein bisschen Show mache. Und dann war ich selber auf offenen Bühnen und habe einfach gemerkt, das ist total toll und da gehe ich total drin auf.
Finde ich mega cool. Ihr solltet auf jeden Fall mal die Social-Media-Kanäle auch checken. TikTok, Instagram, Atomia Glamurowska heißt du.
Genau, richtig. Also erst war ich Tina Trümmer und dann dachte ich, nee, das geht so nicht. Und dann habe ich halt irgendwie überlegt und dann dachte ich so, ich bin irgendwie, weiß ich nicht, ich bin voll die Bombe, ich bin explosiv. Und dann dachte ich, Atomia, wie das Atom, vielleicht passt das ganz gut. Und dann Glamurowska, weil ich wollte glamourös sein. Und zu dem Zeitpunkt wurde es halt in Russland so extrem mit der queeren Verfolgung auch, mit den Anti-Queer-Gesetzen. Und da habe ich gesagt, ich will das politisch anhauchen. Und deswegen habe ich da noch so ein Ovska hinteran gehangen. Und dann habe ich sogar ein bisschen Russisch gelernt, damit das irgendwie ein bisschen authentisch klingt.
Ach, geil. Ich habe noch eine Frage. Und zwar, was würdest du queeren Menschen raten, wenn sie sich vielleicht in einer ähnlichen Verzweiflungslage befinden, wie du das in deiner Jugend getan hast?
Auf jeden Fall rate ich jedem, dass er sich gute Freunde sucht. Freunde, die erstmal jedes Thema mitnehmen, also die einen nicht abstoßen, egal in welche Richtung man gedanklich geht. Es ist ganz wichtig, dass man gute Freunde hat, die einen so nehmen, wie man ist und die aber auch von jedem die verrückten Gedanken erstmal so mit aufnehmen und einem unterstützen. Das ist wirklich ganz wichtig, das hat mir sehr viel geholfen. Und dann, auch so schwer es ist, sollte man sich tatsächlich bei so vielen Menschen wie möglich outen. Also zu sagen, ich bin in irgendeiner Form queer, ich bin irgendwie anders als vielleicht die normale Bevölkerung das sieht Und das bringt in einem selber nämlich ganz viel Akzeptanz schon mal. Und dann merkt man halt auch, okay, wer steht zu mir und wer nicht. Und die Leute, die nämlich dann nicht zu einem stehen, die sollte man dann auch verlassen. Auch wenn es die Familie ist, sollte man sie erstmal, wenn es möglich ist, verlassen. Natürlich für Jugendliche ist es sehr schwer, wenn die zu Hause wohnen, die können ja nicht einfach sagen, hey, ich ziehe jetzt aus, ich bin zwar 15 erst, aber ist mir egal. Da ist es wirklich ganz, ganz wichtig, Freunde müssen einen unterstützen und es ist so schwer, vor allem wenn man aus dem christlichen Hintergrund kommt, da auszubrechen, weil das so das gesamte Leben bestimmt. Und ich weiß tatsächlich nicht, was man machen kann. Also einfach, ich kann immer nur sagen, hör auf dich selbst und das, was du fühlst, ist richtig und das ist nicht falsch und das will Gott auch nicht verändern, weil er hat's geschaffen.
Liebe philosophieren. In dem amerikanischen TV-Drag-Wettbewerb RuPaul's Drag Race endet jede Folge mit dem Satz: If you can't love yourself, how in the hell you're gonna love somebody else? Richtig oder falsch?
Das ist auf jeden Fall richtig. Also das ist tatsächlich so ein Leitsatz, den ich mir vor RuPaul schon immer gegeben habe. Ja, nein, das ist definitiv wichtig. Also das habe ich festgestellt. Ich habe mich gehasst. Ich habe alles an mir gehasst, mein Inneres und mein Äußeres. Und dadurch fiel es mir auch total schwer, andere Menschen zu akzeptieren oder zu lieben. Und ich habe auch eine ganze Zeit gar nicht gewusst, was überhaupt Liebe ist und wie die sich wirklich anfühlt. Und erst als ich gelernt habe, mich selber zu lieben und anzunehmen, wie ich bin, erst da konnte ich auch die Schönheit von anderen Menschen sehen und auch andere Menschen akzeptieren. Sogar die Christen, die versucht hatten, mein Leben zu verändern und mir eigentlich helfen wollten, mich aber kaputt gemacht haben, sogar die konnte ich dann akzeptieren und in gewisser Form sogar auch lieben. Also es ist furchtbar wichtig, ja. Und darauf ein Amen.
Amen. Vielen, vielen Dank, Basti, dass du hier warst und deine Geschichte mit uns geteilt hast. Und ich hoffe, dass du mit deiner Art und mit deiner Erzählung und allem drum und dran ganz viele Menschen erreichen wirst. Erstens Leute, die denken, sie müssten jemanden verändern und vor allem auch Menschen erreichen kannst, die ähnlich fühlen wie du und nicht durch solch eine Hölle müssen, wie du das musstest.
Das finde ich gut. Ich danke dir auch, dass du so ein Thema behandelst und das finde ich sehr wertvoll.
Das war Liebe Fragen. Der Podcast über Liebe, Sexualität und Dating. Wenn ihr Fragen habt oder auch eure Geschichte erzählen wollt, meldet euch über Instagram liebe.fragen oder über liebefragen.de.